Ich mache das tatsächlich so, wenn ich irgendwie ungesund gegessen habe oder ich war essen und ich hatte Lust auf sowas, dann würde ich zu Hause, um das ein bisschen zu neutralisieren, ein paar Kräuter essen, ein bisschen Omega-3 zu supplementieren, um wirklich wieder auf ein gutes Verhältnis zu kommen, weil es ist einfach ein wichtiges Thema im Sport, Entzündungswerte, aber auch später für so kognitive Fähigkeiten. Und dann ist auch alles wieder gut.
Die eine perfekte Ernährung für LäuferInnen. Ja, die wollen wir alle gern kennen. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und in dieser Podcast-Folge kommen wir dem Ganzen ein Stückchen näher und zwar mit unserer Gästin Alexandra Kehlemann. Alex ist bekannt als Ernährungsberaterin mit dem Fokus auf vegane Ernährung und arbeitet seit über 9 Jahren mit ProfisportlerInnen aus den verschiedensten Disziplinen zusammen. Wir schauen uns gemeinsam die größten Mythen, Trends und Empfehlungen rund um das Thema gesunde Ernährung an und Alex gibt uns ihre persönliche Einschätzung dazu und ihre Tipps. Sie verrät uns zum Beispiel, warum Leinsamen besser als Chiasamen sind, warum wir Obst am besten morgens essen und weshalb wir uns als LäuferInnen nicht nur auf Pasta, Reis und Kartoffeln beschränken sollten, sondern auf noch ganz andere, viel gesündere Kohlenhydrate setzen sollten. Wieso außerdem grünes Blattgemüse und, das hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm, Wildkräuter so unglaublich wichtig für unseren Körper sind, hört ihr gleich in der Folge. Viel Spaß damit. Hallo Alex, willkommen hier im Podcast.
Hi, ich freue mich da zu sein.
Ja, freut mich auch total, dass es geklappt hat. Darf ich dich gleich mal als Einstieg überfallen und fragen, was es heute bei dir zum Frühstück gab?
Es gab eine Müsli Bowl mit Papaya und Minze. Also quasi eine Basis aus Hafer und dann ein bisschen Papaya, Minze, immer was Grünes auch dabei im Müsli, was bei den meisten nicht dabei ist und dann Sojajoghurt.
Ja, stimmt.
Und schnell.
Ja. Also was Grünes gab es bei mir heute auch nicht. Vielleicht können wir mal mein Frühstück raten. Vielleicht kannst du mal deine Einschätzung zu meinem Frühstück geben. Das fände ich, glaube ich, ganz witzig. Bei mir gab es Vollkornbrot, immerhin Vollkorn, mit veganem Aufstrich, weil ich jetzt im Zuge des Veganuaries auch wieder mehr Veganes und so integriere in meinen Alltag. Vorher war ich eher vegetarisch und es gab so eine ganz basic vegane Salami auf eine und veganen Frischkäse auf das andere. Und dann habe ich mir noch so ganz dünne Räuchertofu-Scheiben geschnitten und die noch mit auf den Frischkäse gepackt. Ist das ein gutes Frühstück?
Oder wie? Also bei Veganen ist immer eine 10 von 10. Nein, man kann das dann immer optimieren, aber die Basis stimmt schon mal. Ich freue mich natürlich immer, wenn jemand vegan isst. Wenn du jetzt noch was Grünes und was Frisches mit drauf gemacht hättest, wäre es noch ein bisschen besser gewesen.
Ja, so eine Tomatenscheibe oder so vielleicht cool.
Und eine Gurke und ein bisschen Kräuter oder ein paar Sprossen. Ja. Dann hättest du das Ganze noch nährstoffreicher gemacht.
Okay, das merke ich mir mal dann für mein nächstes Frühstück. Grünes ist, habe ich auch schon so im Laufe meiner Recherche festgestellt, dass das auf jeden Fall voll unterschätzt ist und wir wahrscheinlich alle sehr, sehr, sehr viel mehr grünen Zeug oder Grünkohl und generell grünes Blattgemüse essen sollten. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja.
Okay, gut, geht ja schon mal gut los. Ich habe meine ersten Tipps schon mal mir gemerkt, um die dann nachher anzuwenden. Lass uns mal eine Runde Sekt oder Selters spielen. Ich habe 6 Fragen für dich und du darfst die gleich alle mal ganz intuitiv aus dem Bauch heraus für mich beantworten. Du darfst dir immer nur eine Option aussuchen,
okay,
auch wenn beide mal gut klingen sollten. Ja.
Mhm.
Okay, erste Frage, regional oder saisonal?
Saisonal.
Okay. Zweitens, Leinsamen oder Chiasamen?
Leinsamen.
Okay, also darauf wollte ich später auch nochmal kommen. Vielleicht
gerne.
Können wir das dann später auch nochmal vertiefen, aber schon mal good to know. Dann drittens, Biomarkt oder Discounter?
Biomarkt.
Ja, ist halt ein bisschen teurer immer, ne? Leider.
Ja, kommt drauf an, also was man kauft. Aber ich glaube, auch darüber können wir vielleicht später noch sprechen.
Ja, darauf, glaube ich, kommen wir auch nochmal. Viertens, vorkochen oder frisch zubereiten?
Frisch zubereiten.
Ja, vorkochen, also auch wegen des Zeitaufwandes oder aus Prinzip?
Frisch schmeckt es mir persönlich immer besser. Es gibt auch ein paar Gerichte, die schmecken durchgezogen besser. Und meistens bleibt von dem frisch gekochten noch für den nächsten Tag was übrig.
Ja.
Also ist es so ein bisschen beides, aber intuitiv frisch gekocht.
Okay. Fünftens, Bowls oder Burger?
Bowls.
Ja, da wäre ich tatsächlich auch dabei. Also, ich weiß nicht, ich glaube,
man fühlt sich hinterher immer besser nach einer Bowl, auch wenn man mal Bock auf einen Burger hat.
Ja, und Bowls sind auch so super abwechslungsreich. Also ich habe jetzt letztes Jahr super viel Bowls gegessen und man konnte halt immer eine andere Basis wählen. So mal Couscous, mal Reis und so. Das bringt ja schon voll viel Abwechslung rein. Fand ich ganz cool. Habe ich auch für mich entdeckt.
Man kann auch immer so reinschmeißen, was man gerade noch da hat.
Stimmt, das ist auch ein guter Resteverwerter.
Ja, und wenn man dann ein leckeres Dressing hat, dann schmecken meistens fast alle Kombinationen auch irgendwie gut. Auch wenn ich nicht ein Freund davon bin, zu viele Sachen in eine Bowl zu machen, weil es die Verdauung dann wieder schwerer macht.
Ah, okay.
Aber Bowls sind auf jeden Fall eine gute Sache.
Ah ja, darauf habe ich jetzt auch noch nicht so sehr geachtet. Also ich denke mir immer so, je mehr Abwechslung, desto besser in so einer Bowl. Ja.
Viel hilft viel, ja.
Ja, genau. Denkt man ja, glaube ich, immer so, ne? Ist vielleicht auch gar nicht der richtige Ansatz. Werden wir vielleicht noch sehen im Laufe der Folge. Und letzte Frage, Ernährungsplan oder intuitiv essen?
Intuitiv essen.
Ach, spannend. Also ich glaube, ich bin gar nicht der intuitive Esser. Also ich bin sehr, ich habe immer die gleiche Uhrzeit sogar ungefähr, zu der ich esse. Weil ich habe auch immer zur gleichen Uhrzeit Hunger. Ist das bei dir nicht so?
Ach so, doch, das schon ein bisschen. Ich dachte, du dachtest jetzt an den Ernährungsplan, dass ich mir fest vornehme, was ich wann esse, wie viele das manchmal haben wollen. Ich bin da immer sehr intuitiv, aber habe auch meistens so zu den gleichen Uhrzeiten Hunger. Okay. Aber ich verstehe unter intuitiv essen so ein bisschen bei der Ernährungsumstellung dann zu verstehen, was tut meinem Körper eigentlich gut und was nicht. Und dass man sich dann nicht so fest an einen Plan mehr halten muss, sondern dass man oder dass Sportler dann irgendwann lernen, was eine gute Ernährung ist. Und dann muss man sich nicht mehr so fest an einen Plan halten. Das habe ich darunter verstanden.
Okay, also du bist quasi in der Auswahl deiner Zutaten zum Beispiel intuitiv, aber nicht so, also es gibt ja, glaube ich, auch intuitive EsserInnen, die total unabhängig von Uhrzeiten essen. Also die immer nur dann essen, wenn sie Hunger verspüren. Und das kann dann manchmal 6 Stunden zurückliegen oder nur 2 Stunden. Das kenne ich nämlich auch.
Ja, ich bin da auch eher so ein bisschen, also ich habe zur gleichen Uhrzeit Hunger, vor allem wenn man so einen geregelten Tagesablauf hat. Aber man kann ja schon ein bisschen damit spielen, auch wie lange man von was satt ist, je nachdem, was man gegessen hat und so.
Das stimmt.
Ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein.
Ja, okay, da gehe ich mit. Ja, gesundes Essen ist ja so ein bisschen der Aufhänger dieser Folge und wir fragen uns natürlich alle, was ist überhaupt gesund? Ich habe es gegoogelt, Google mein Freund ist, ne? Und das Erste, was tatsächlich auftaucht, also wirklich an allererster Stelle, ist, das sind die 10 Regeln der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die haben da so 10 Gebote sozusagen zum Thema vollwertig Essen und Trinken aufgestellt. Und da ich mir dachte, dass die meisten Leute, die es googeln, halt auch wahrscheinlich dieses Suchergebnis als erstes sehen, hatte ich die Idee, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn wir die Liste so im Laufe der Folge zusammen abarbeiten. Also ich dir immer einen Teil, also eine Regel sozusagen vorstelle und du mir dann so deine Einschätzung dazu gibst, vielleicht auch wir darüber diskutieren, weil ich glaube, da sind auch schon so 1, 2 kontroversere Sachen mit dabei, über die es vielleicht lohnt, also über die es sich lohnt, nochmal nachzudenken. Genau, und dann kannst du mir einfach mal deine Einschätzung geben und ich glaube, da kommen dann auch noch viele weitere Fragen immer jeweils auf, über die wir dann sprechen können und mich interessiert auf jeden Fall deine Meinung zu den einzelnen Punkten und was für Hinweise du uns dann noch so geben kannst. Passt das für dich?
Passt. Ich bin ja keine so klassisch ausgebildete Ernährungsberaterin nach der DGE, deswegen mir fallen die auch auf Anhieb nicht ein. Mal gucken.
Sehr gut, sehr
gut. Wir können uns gerne drüber unterhalten.
Ist eine Überraschung dann. Okay. der erste Punkt ist relativ simpel, aber vielleicht auch doch nicht so simpel. Und zwar Lebensmittelvielfalt genießen. Also sie wollen, dass man abwechslungsreich isst. Sie haben auch dazu geschrieben noch, das ist vielleicht auch wichtig als Hinweis, vor allem pflanzliche Lebensmittel sollte man. Also man sollte vor allem auf pflanzliche Lebensmittel setzen. Wie ist da so deine Einschätzung erstmal grob zu?
Gehe ich komplett mit. Ich sage auch immer abwechslungsreich pflanzlich, auch wenn die meisten unter dem Wort abwechslungsreich meistens denken, irgendwie pflanzlich und tierisch und da abwechslungsreich, aber abwechslungsreich pflanzlich, glaube ich auch, ist super wichtig. Also, dass man nicht sein Frühstück so definiert, dass man jeden Tag Haferflocken isst, wenn man irgendwo gesehen hat, dass Haferflocken halt gesund ist, sind, sondern dass man auch da möglichst immer viel Vielfalt reinbekommt. Und wie du es vorhin schon bei den Bowls erwähnt hast, die Basis immer zu ändern und dann gucken, was ist gerade saisonal beim Obst und Gemüse, dass man nicht nur auf eine Pflanze sich beschränkt, denn dann hat man auch immer nur ein Nährstoffprofil. Mhm. Also da gehe ich komplett mit.
Mhm. Okay, Lebensmittelvielfalt, wie du gerade meintest, ist ja irgendwie auch total unterschiedlich auslegbar, ne? Allgemein gibt's ja mittlerweile so viele Ernährungsmöglichkeiten oder Ernährungsformen, also so Keto, Low Carb, High Protein, was auch immer, ne? Und was mir aufgefallen ist, ist, dass aktuell gerade die Mittelmeerdiät super doll gehypt wird und auch irgendwie teilweise als am gesündesten aufgeführt wird. Wie siehst du das? Also, wie schätzt du das ein? Glaubst du, es gibt so die eine Ernährungsform, die irgendwie am gesündesten ist? Und vielleicht auch hinsichtlich Sport, was ergibt da deiner Meinung nach am meisten Sinn?
Also, ich würde immer sagen, pflanzlich, 100% pflanzlich. Man sollte schon darauf achten, dass man alle Nährstoffe bekommt, die man braucht. Also man sollte sich schon damit befassen. Aber es wird jetzt, oder ich habe noch keine Studien gesehen, die irgendwie zeigen, dass bestimmte Pflanzen irgendwelche negativen Nebenerscheinungen hervorrufen oder irgendwelche Krankheiten, die wir gerne Zivilisationskrankheiten nennen. Das hat man meistens irgendwie bei dem hohen Konsum tierischer Produkte, die auch aus ethischer und ökologischer Sicht einfach nicht so toll sind. Man sollte aber dann nicht so in so Fettnäpfchen treten und nur, wenn man vegan ist, irgendwie Pommes und Burger essen, weil die halt vegan sind. Sondern sonst schon gucken, dass man sich eben möglichst ausgewogen ernährt. Und wenn man die Pflanzen nicht zu sehr denaturiert, also sozusagen sehr viel extrahiert und sie stark weiterverarbeitet, dann bekommt man auch alles, was man braucht. Mhm. Also sozusagen die Pflanze so ein bisschen im Ganzen lassen. Also ich bin jetzt kein Riesenfreund davon, irgendwie isolierte Proteinpulver und dann isolierten Zucker und so, sondern schon gucken, die Pflanze in sich ist von der Natur her relativ sinnvoll zusammengestellt. Mhm. Dass sie hat dann Faserstoffe, dass der Zucker aus dem Apfel nicht so schnell ins Blut übergeht und nicht so schnell zu Glucose-Spikes führt und sowas. Also schon gucken, die Natur hat das irgendwie ganz sinnvoll gemacht. Wir haben uns halt relativ weit davon entfernt und ich bin ein Freund davon, immer ein bisschen zu gucken, wieder zurückzugehen, weil auch wenn wir uns die Tiere in der Natur angucken, die essen halt super viel Grün, da kommen wir wieder dazu. Wildkräuter, das ist das, was uns relativ viele Nährstoffe gibt, relativ kompakt. Genau, also man kann da immer so sehr philosophisch werden und sehr kleinteilig gucken, aber ich glaube, bei Ernährung ist das wirklich schwierig. Also man sollte generell vielleicht so ein bisschen auf anfangen, wieder auf den Körper zu hören. Das versuche ich immer Sportlern mitzugeben. Mhm. Der gibt uns nämlich echt viele Zeichen, ob uns das so gut tut und nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit vielen Sportlern zusammen, dass eben möglichst basisch, möglichst viel Grünzeug, möglichst frisch und unverarbeitet den meisten gut tut. Mhm. Und dann auch zu positiven körperlichen Veränderungen führt.
Da habe ich gleich eine Frage, weil du hast das Wort basisch erwähnt. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
Also ich reite da nicht zu gerne drauf rum, weil man da immer häufig kommt dann einer mit einer irgendwie, das ist aber nicht so und das ist nicht bewiesen. Mhm. Aber es gibt ja, man spricht ja häufig von diesem Säure-Basen-Haushalt zum Beispiel Kaffee, Tee, Zucker, sehr stark verarbeitete fettige Produkte sind eher bilden Säuren im Körper, sind säurebildend und man sagt auch, dass man durch den Sport eben über der Körper beansprucht ist und übersäuert und dann gibt es Lebensmittel, die eher basisch wirken und das sind vor allem ist das Blattgrün und Grünzeug und davon essen die meisten viel zu wenig.
Ja.
Und das ist was man wirklich stark erhöhen sollte, weil es halt sehr mineralisch ist und daher auch dieses Wort dann basisch kommt. Also es liefert uns einfach sehr viele Nährstoffe, sehr viele Mineralien. Das, was wir an Eisen vielleicht in einem Präparat dann zu uns nehmen würden, würden wir auch bekommen, wenn wir eben sehr größere Mengen an Petersilie beispielsweise essen würden oder an Wildkräutern. Dann bekommen wir diese Mineralien, die wir sonst vielleicht in Form eines Präparats zu uns nehmen würden, einfach durch die Ernährung.
Mhm. Ja, spannend. Auf jeden Fall schon mal direkt ein Plädoyer auf Blattgemüse.
Auf jeden Fall.
Ja, Können wir uns eigentlich an der Ernährungspyramide aber orientieren? Also die wird ja auch meistens zitiert im Zuge, wenn man jetzt über Vielfalt spricht, also Lebensmittelvielfalt. Oder hast du da eine andere Faustregel, die irgendwie besser vielleicht auch zu SportlerInnen passt?
Man kann sich schon so ein bisschen daran orientieren. Die tierischen Lebensmittel würde ich halt streichen. Mhm. Also das Erste, was ich machen würde, ich würde halt immer Pflanzenmilchprodukte nehmen statt den tierischen und die tierischen Fette weglassen. Aber sonst im Groben kann man sich schon ein bisschen daran orientieren. Wobei auch da wieder den Anteil an grünen Sachen sollte man stark erhöhen, auch als Sportler.
Mhm. Und gerade auch wenn man sich saisonal ernährt, dann ist die Abwechslung aber ja etwas geringer, auch gerade vielleicht an Blattgemüse. Wie gehst du mit der Herausforderung um oder was kannst du da vielleicht raten?
Also es ist schon so, dass es im tendenziell Richtung Winter weniger wird, aber da haben wir dann zum Beispiel Schwarzkohl oder Grünkohl, der sehr kalziumreich ist. Dann nimmt man davon mehr und wir bekommen ja alles. Also ich bin dann schon bei Grünzeug, da nehme ich dann doch dann auch was nicht ganz saisonal ist. Ich versuche dann möglichst häufig den Grünkohl anzubauen in meiner Ernährung, aber dann auch nicht jeden Tag, sondern das ein bisschen abzuwechseln. Aber so vor allem beim Obst darauf zu achten, dass das möglichst saisonal ist und da dann Abwechslung reinzubringen, dann also die Beeren eher im Sommer zu essen, als im Winter irgendwelche aus anderen Ländern importierte Beeren zu kaufen, die
ja,
aus nicht Peru wirklich kommen. Aromatisch sind, genau, ja, und einen weiten Weg hinter sich haben.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Das versuche ich auch umzusetzen, aber ich merke schon ein bisschen, dass ich eingeschränkt bin in der Obstauswahl, weil ich mag Äpfel nicht so gern. Und die sind natürlich, also die sind sehr saisonal, die sind vor allem auch sehr regional. Ne? Äpfel ja. Kommen ja meistens aus Deutschland und können auch gut gelagert werden, glaube ich, über den Winter. Wenn man die nicht so gern mag, dann ja, hat man halt etwas weniger Auswahl, würde ich sagen.
Wenn man die nicht mag, also wenn man sie, ich sage mal, wenn man sie verträgt, aber nicht mag, dann ist es eine Option, sie einfach mit in den Smoothie zu machen, mit Grünzeug, dann stimmt. Schmecken sie nicht so stark raus.
Ja.
Dann, klar, Bananen sind nicht weder regional noch saisonal hier in Deutschland. Nutze ich aber trotzdem auch so für Smoothies manchmal. Also ich bin nobody's perfect. Aber vielleicht hast du auch noch nicht die richtige Apfelsorte für dich entdeckt. Es gibt ja vielleicht echt viele. Ich bin ein großer Fan von Topaz und Elster. Mhm. Das sind so meine zwei Lieblingssorten. Und ansonsten, wer keinen Apfel mag, hat noch die Option Birnen. Sind ja auch so Herbst, Winter, Obst, Pflaumen. Wäre auch so im Herbst und Herbst eher. Aber ja, stimmt, Äpfel ist schon das, was ich auf jeden Fall gut lagern muss.
Ja, ne?
Vielleicht, wenn man es mit Zimt kombiniert in einem Müsli, ist es nicht so,
ja,
nicht so ganz apfelig, ja, sondern ja. Was Weihnachtliches. Ja.
Ja, stimmt. Also Backapfel mag ich auch zum Beispiel lieber. Also weil ich mag die Konsistenz nicht so gerne von Äpfeln.
Ja, okay. Vielleicht gerieben.
Vielleicht muss ich mir richtig viel Mühe machen und sie geben, raspeln.
Okay. Ja.
Ja, Obst und Gemüse ist, glaube ich, schon ein gutes Stichwort, weil der zweite Punkt heißt, Obst und Gemüse, nimm 5 am Tag. Und man soll quasi 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst am Tag quasi konsumieren. Aber die zählen außerdem noch Hülsenfrüchte und Nüsse damit rein. Wie würdest du das einschätzen? Kann man sich so danach richten, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, also Hülsenfrüchte sind auch in den 5 mit drin, ja?
Ja, genau.
Also Hülsenfrüchte würde ich auch immer täglich mit einbauen. Dann hat man einfach eine gute Basis an Proteinen als Veganer oder ja, Vegetarier lassen wir jetzt weg, als Veganer. Mhm. und ansonsten passt das auch, glaube ich, mit den 5.
Ja.
Ja. Das Obst würde ich vorzugsweise morgens essen, weil es schneller verdaut wird als Gemüse. Also so beim Müsli mit dabei und dann hat man Gemüse. Bei mir sind es bestimmt mehr als 5 am Tag.
Mhm, das ist aber auch gut.
Wenn ich so überlege, morgens irgendwie ein Müsli, irgendwas mit Obst, mittags ein Salat mit ein paar Hülsenfrüchten und abends vielleicht ein Gemüsecurry oder so. Mhm. Also sind auf jeden Fall mehr als 5.
Und warum ist es jetzt nochmal genau gut, das Obst eher in der ersten Tageshälfte oder so zu essen?
Also wenn, wir haben ja unterschiedliche Verdauungszeiten von Lebensmitteln und wenn jetzt, ich habe gefrühstückt und esse jetzt hinterher Obst und das, was ich gefrühstückt habe, braucht beispielsweise 5 Stunden, um verdaut zu werden und das Obst nur 2, dann liegt es quasi oben auf und fängt an zu gären und führt dann zu beispielsweise Blähungen, die ja dann auch im Sport sehr negativ oder kontraproduktiv sind, nicht förderlich für die Leistung. Deswegen würde ich schon so ein bisschen drauf achten oder wenn ich nochmal später Obst esse, dass dann ausreichend Zeit zwischen der letzten Mahlzeit und der Obstmahlzeit war. Es gibt ja auch wirklich viele Sportler, die dann irgendwie sagen, ja, sie essen ihr Nachtisch vor dem Essen. Das hat meistens damit zu tun, dass der Nachtisch dann obstlastig ist und dann eher mal zu Blähungen und sowas führt.
Ah, das ist eigentlich voll der gute Tipp. Also mir war das überhaupt nicht bewusst, dass es daran liegen kann, dass man das Obst einfach spät isst, dass man dann zum Beispiel Verdauungsprobleme bekommt. Daran habe ich nie gedacht.
Und als Sportler will man ja seine Verdauung so auslegen, dass sie möglichst leicht ist und keine Probleme bereitet.
Ja.
Und wir darauf nicht unnötig irgendwie Energie verlieren, die wir dann für den Sport und die Regeneration brauchen.
Ja. Aber so zum Beispiel eine Banane direkt nach dem Sport, die würde jetzt nicht viel machen, oder? Weil das ist so, glaube ich, mein Go-To-Snack nach dem Long Run, dass ich erstmal wieder Energie tanke, so zum Beispiel in Form von einer Banane.
Ja, und du hast ja nicht irgendwie kurz vorm Training gegessen, im besten Fall. Deswegen ist das dann kein Problem.
Okay. Gibt es da vielleicht auch besonders gesundes Obst oder Gemüse, auf das du persönlich schwörst? Also klar, Blattgemüse habe ich jetzt schon rausgehört, aber vielleicht auch beim Obst?
Also im Sommer auf jeden Fall Beeren. Die sind halt einfach sehr antioxidantienreich. Mhm. Ich versuche schon bei Obst eher auf Bio zu achten. Und möglichst saisonal. Also ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, es gibt das, das eine Obst. Beeren sind auf jeden Fall der Favorit im Sommer, wenn sie denn dann hier bei uns erhältlich sind.
Ja. Und beim Gemüse, wäre es dann das Blattgemüse? Hast du da ein besonderes?
Ich glaube, ich mag alles sehr gerne. Ich würde auf jedes Essen irgendwie ein paar Kräuter geben. Und das Nonplusultra, ich glaube, so dann besser geht's nicht mehr, sind halt einfach Wildkräuter. Also früher wussten vielleicht Leute irgendwie, was sie aus der Natur pflücken können. Bei den meisten reicht das Wissen bis Löwenzahn und das war's dann auch. Also man kann den essen, der ist nicht besonders lecker. Es gibt bessere Wildkräuter. Aber das ist, glaube ich, das, was uns am allermeisten Nährstoffe liefern würde. Mache ich auch nicht genug. Also man kann zum Beispiel Gänseblümchen essen, das wissen die meisten nicht. Und die könnte man sich mit ins Müsli machen. Dann hätte man sein Müsli morgens nochmal nährstoffreicher gemacht. Und es gibt, ich glaube, ich habe so 5 Wildkräuter, die überall wachsen und die man immer erkennt. So ein bisschen idiotensicher quasi, weil es gibt ja auch welche, die man nicht essen sollte. Aber ich mache es auch nicht genug. Und wenn ich dann faul bin, dann habe ich zu Hause irgendwie Kresse wachsen. Das ist auch immer super und sehr nährstoffreich und ist auch so ein super Topping für dann ein Brot. Wenn es mal schnell gehen muss, dann habe ich noch ein paar extra Nährstoffe drauf. Oder eben diese klassischen Küchenkräuter, die man so kennt. Petersilie, Basilikum, Minze, sowas.
Und die sind wahrscheinlich auch in frischer Form nährstoffreicher als getrocknet, ne? Weil sowas wie Basilikum und Oregano oder so hat man ja meistens auch getrocknet da.
Das stimmt. Man weiß halt dann auch mal nicht, wie heiß wurde das getrocknet. Ist also im frischen Zustand noch mal besser.
Okay. Dadurch geht dann auch noch mal viel verloren wahrscheinlich.
Ja. Und die sind super fürs Kochen. Die geben ja auch ein schönes Aroma. Aber
das stimmt allerdings.
Ersetzen nicht die frischen.
Okay. Und wenn ich fragen darf, wo sammelst du die persönlich? Gehst du dann auch wirklich selber raus, zum Beispiel Gänseblümchen, und holst die dir dann von irgendeiner Wiese? Oder wie machst du das selber?
Also ich hatte eine Wiese hinterm Haus, wo das super ging. Wer also irgendwie eine Wiese hat bei sich, der kann es machen. Und ansonsten verbreiten die sich auch durch Pollenflug. Das heißt, wenn man draußen irgendwie einen Blumenkasten stehen hat und da wachsen dann keine Blumen und man pflückt das Unkraut nicht raus, dann hat man häufig Glück und findet da dann einfach Wildkräuter. Also bei mir steht draußen so ein Pott Erde und da haben sich dann Wildkräuter angesiedelt, die ich pflücke. Also man muss gar nicht viel machen.
Richtig lustig, aber stimmt.
Und wahrscheinlich kann man echt deutlich mehr essen, auch als ich jetzt beispielsweise weiß, was da draußen so wächst. Da gibt es deutlich bessere Experten. Ich kenne halt eben so ein paar und wenn ich die entdecke, dann pflücke ich die auch.
Okay, Cool. Ja, mir ist das auch aufgefallen, dass man manchmal ja einfach random irgendwelche Wildkräuter im Beet findet. Also so zum Beispiel Löwenzahn besonders, der ist irgendwie sehr, sehr schnell überall.
Ja. Genau.
Okay. Ja, lass uns mal noch mal ein bisschen so auf Kräuter, nicht Kräuter, sondern auf Samen, Kerne und so eingehen, weil du hast vorhin gesagt, du würdest Leinsamen lieber statt Chiasamen nehmen. Sind die, kann man die so pauschal gegeneinander austauschen oder was sind da so die Eigenschaften? Weil ich weiß, dass Chiasamen ja als das Superfood überhaupt gehypt wird. Also das ist immer in den Listen mit, in den gesündesten Lebensmitteln. Sind Leinsamen so die deutschen oder die westlichen Chiasamen oder wie ist es?
Leinsamen sind deshalb so wertvoll, weil sie uns eben viel Omega-3 liefern. Also pflanzlich ist Omega-3 dieses ALA. Und Chiasamen sind auch sehr Omega-3-reich. Die haben vielleicht noch Calcium mehr als jetzt Leinsamen, aber der Leinsamen ist regionaler, ist deutlich günstiger und liefert uns mehr Omega-3. Also würde ich immer den Leinsamen bevorzugen, denn das Calcium, was wir in dem Chiasamen haben, bekommen wir auch anders. Also das, was bei den meisten sehr kritisch ist, ist Omega-3 in unserer Ernährung. Selbst Leute, die noch Fisch essen, haben da meistens kein gutes Verhältnis. Und ich würde auch den meisten empfehlen, Omega-3 in Form von Algenöl dann zu supplementieren. Aber so die Basis kann man erstmal legen, wenn man täglich Leinsamen in seine Ernährung integriert. Und die schlagen dann auch nicht so ins Portemonnaie wie die Chiasamen, die deutlich teurer sind.
Das stimmt, allerdings sind günstiger, ja.
Ja.
Und wie würdest du die dann am ehesten konsumieren? Streust du die auf dein Müsli oder was machst du aus denen?
Also es ist ja so ein bisschen schwierig, da dran zu kommen, weil man sieht es bei Sesam noch besser als jetzt bei Leinsamen, wenn man die gegessen hat, dass die, wenn man auf Toilette geht, eins zu eins wieder rauskommen. Die waren also für die Schüssel. Man ist nicht so wirklich dran gekommen. Und ich bin ein Riesenfan vom Keimen. Das wird jetzt so ein bisschen bei den meisten, die noch keine Berührungspunkte haben, ein bisschen abgespaced. Da weicht man den Samen ein und der geht dann quasi auf und man kommt besser an die Nährstoffe ran. Also der fängt an zu wachsen. Das, was man dann als Sprossen im Supermarkt fertig kaufen kann, das kann man mit allen Samen und Hülsenfrüchten machen, die gehen dann auf, also diese harte Schale geht auf und wir können die besser kauen, wir kommen besser an die Nährstoffe ran. Und ich keime dann meine Leinsamen und dann mache ich sie entweder mit ins Smoothie rein, dann habe ich sozusagen noch ein bisschen, die enthalten ja nicht nur Fett in Form von Omega-3-Fettsäuren, sondern auch Protein, also ist super, eine super Proteinquelle auch, oder mach sie eben mit ins Müsli rein.
Genau. Also würde es nicht so viel bringen, die eigentlich einfach so aufs Müsli raufzumachen, ungekeimt, weil du meintest jetzt, also ich, stimmt, erfahrungsgemäß kann ich sagen, die kommen irgendwie so fast ganz wieder raus. Konnten wir dann überhaupt was davon aufnehmen oder ist das dann eigentlich relativ sinnlos?
So ein bisschen, deswegen sagen viele ja auch, man soll sie geschrotet kaufen. Geschrotet ist es aber so, dass es fängt halt an zu oxidieren, also wäre die optimale Wahl auf jeden Fall, sie zu keimen.
Okay.
Wem das zu anstrengend ist, es gibt mittlerweile auch Hersteller, die dann gekeimte Samen schroten und verkaufen. Man kann auch die geschroteten nehmen. Die Ausbeute an Nährstoffen ist nicht so gut, wie wenn man sie keimt.
Okay. Spannend, das muss ich, glaube ich, auch mal zu Hause probieren. Ist mir noch nicht so gekommen, aber es klingt wie ein Experiment.
Dieses Keimen ist nicht so, das, was so die Omis früher gemacht haben, die Bohnen einzuweichen, ist quasi schon der erste Schritt beim Keimen. Dadurch wird sozusagen ein Prozess, in dem, das ist ja auch eine Form von Samen, in Gang gesetzt. Man muss sie dann nicht mehr so lange kochen, auch bei den Hülsenfrüchten. Und dann, wenn man sozusagen ihnen noch ein bisschen Zeit gibt, dann wird es zu so einer kleinen Pflanze und geht auf. Und in diesem Wachstumsprozess ist einfach die Nährstoffdichte am höchsten. Und diese Schale, die sonst so schwer zu verdauen ist, warum es einfach so durch die Verdauung einmal durchrutscht, die wird halt aufgebrochen und dadurch kommen wir erst an die Nährstoffe ran.
Ja, spannend. Aber wieder was gelernt direkt. Ich würde noch gerne über die Avocado sprechen, weil die auch so das größte, also so eins der Superfoods aktuell ist. Also es gibt den, also weiß ja jeder, Avocado wird total gehypt, wird auch als super, super gesund gesehen. Was hältst du von der Avocado?
Also einerseits wird das ja so gehypt und andererseits ist es immer so quasi, wird es als Klimaverbrechen hingestellt, ja, weil sie so wahnsinnig wasserintensiv ist, oh ja, und einen riesen Transportweg hat. Ich muss sagen, also ich bin vor 11 Jahren vegan geworden und da war die Auswahl an veganen Produkten noch sehr mau. Da habe ich viele Avocados gegessen, habe dann irgendwann aufgehört. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie ein Must ist, jetzt irgendwie Avocado zu essen, weil sie so super gesund ist. Sie macht halt relativ satt, wenn man nicht, und liefert auch gute Fette, wenn man mal keine andere Option hat. Ist vielleicht, ist bestimmt auch deutlich gesünder als jetzt ein weiterverarbeiteter veganer Frischkäse oder ja, eine vegane Salami. Also so eine gute Option, sich das zum Beispiel aufs Brot zu machen. Aber wenn man jetzt eine ausreichend nährstoffreiche Mahlzeit zu sich nimmt, dann braucht man jetzt nicht irgendwie noch extra Avocado als Topping. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Bowl habe mit Quinoa und Kichererbsen und vielleicht einem Hummus oder so, dann brauche ich noch extra noch Avocado,
okay,
obendrauf. Also ich finde, das ist in manchen Situationen eine gute Option, wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich habe sonst nichts, was ich irgendwie mir aufs Brot machen kann oder so.
Stimmt.
Aber es ist, man sollte es jetzt nicht so in so Riesenmengen konsumieren. Weil ich das Umweltthema angesprochen habe, ist natürlich nicht jetzt vergleichbar mit Fleisch, aber ich glaube, wenn man es irgendwie nicht täglich essen muss, dann kann man es auch echt mal lassen, dem Klima wegen.
Ja, okay. Würde ich auch wahrscheinlich so sehen, ja. Dann lass uns mal zu drittens gehen, und zwar Vollkorn wählen wird da empfohlen. Also man soll Vollkorn gegenüber Weißmehl bevorzugen, nehme ich mal an. Wie siehst du das?
Ja, das ganze Korn ist immer besser. Es ist, also ich kam jetzt eben schon so zu dem Thema Keimen und dann, ja, man bricht sozusagen so ein bisschen in diesen Randschichten des Korns, sind eben auch Phytate, die so ein bisschen dazu führen, dass wir Nährstoffe nicht so gut aufnehmen können. Deshalb würde ich immer dazu plädieren, das volle Korn zu nehmen und das dann zu keimen. Dann wäre man so bei dem Nonplusultra, aber auch ansonsten Weizen eher meiden, weil man sagt dann immer Weizen oder Weizenvollkorn. Ich bin kein Freund von Weizen, aber so grundsätzlich, zum Beispiel, man kann das ja auch auf Reis ausweiten. Auch da würde ich dann immer sagen, eher Vollkornreis als den geschälten Reis.
Okay. Was ist an Weizen eigentlich so? Also so negativ. Ich weiß, es wird immer irgendwie empfohlen, den Weizenkonsum irgendwie runterzuschrauben. Aber warum hat eigentlich Weizen so einen schlechten Ruf?
Es ist eine Getreideform. Es gibt ja so Urgetreideformen wie Kamut und Emmer. Und der Weizen wurde immer so gezüchtet, dass er möglichst ertragreich ist. Und der hat zum Beispiel einfach sehr viel Gluten. Und das ist so ein eigentlich ein natürlicher Fraßfeind für Insekten, also dass die das Korn nicht anfallen. Also so, und der macht dann auch in unserem Darm so relativ viele Probleme, verklebt die Darmzoten, viele sind unverträglich dagegen und immer so ein, es ist immer so ein ganz guter Indikator dafür, dass was nicht so gut ist, wenn viele Menschen dagegen unverträglich sind. Stimmt. Also wir haben uns dann irgendwie dran gewöhnt, das zu essen, wie bei den Milchprodukten, ja, zum Beispiel, aber wenn es die meisten Menschen eigentlich nicht vertragen, dann ist es vielleicht auch einfach nicht so gut für uns.
Ja.
Deshalb, wenn Getreide, dann würde ich halt eher zu so Urgetreidesorten greifen, weil der Weizen einfach sehr auf Ertrag gezüchtet wurde. Also so eine Zuchtform ist, die nicht so optimal für unsere Gesundheit ist.
Und welches Korn würdest du da speziell empfehlen? Also ich meine, ich kenne jetzt so, ne, Weizen kenne ich, Dinkel, Emma kenne ich auch grob, habe ich glaube ich auch noch nicht so oft gegessen.
Es gibt so Kamut Emma, wenn man jetzt im Bioladen nach Nudeln guckt, dann kann man daraus auch Nudeln beispielsweise kaufen. Ah. Dinkel kann man auch nehmen. Wenn ich jetzt ein Brot kaufen würde, dann würde ich meistens ein Dinkel-Sauerteig-Brot nehmen, weil der Sauerteig das so ein bisschen fermentiert hat schon. Also diese Bakterien, die machen das Ganze verträglicher. Und ansonsten kann man auch ein bisschen zu diesen glutenfreien Optionen dann mal greifen. Hirse, Buchweizen, um nicht nur Getreide, also glutenhaltiges Getreide zu konsumieren.
Ah, das finde ich spannend.
Buchweizen ist auch immer eine super Option, um ein bisschen Variation reinzubringen.
Stimmt. Buchweizen kann man ja auch theoretisch so als Beilage essen, ne? Gibt's ja auch.
Genau, das wird vor allem irgendwie in Polen und Russland, ja, genau, ist das so statt Reis so ein bisschen die Beilage. kann man aber auch das Mehl für Pancakes nehmen oder für Brote. Ja. Und ist sehr B-Vitaminreich, also hat ein sehr weites B-Vitamin-Spektrum. Und wenn man den Buchweizen dann noch keimt, dann ist die Ausbeute an den B-Vitaminen nochmal höher. Also ich esse zum Beispiel häufig gekeimten Buchweizen zum Frühstück statt einem anderen Müsli. Also das ist dann einfach meine Basis. Und dann braucht man sich über B-Vitamine nicht so viele Gedanken machen, die dann zu supplementieren beispielsweise. Außer B12, da sollte man drauf achten.
Ja, das stimmt. Das ist ja immer der Knackpunkt, irgendwie B12. Ja.
Ja.
Ja, irgendwie passt das ja aber jetzt auch gerade gut zum Thema Kohlenhydrate. Das ist ja immer ein Riesenthema, auch gerade für LäuferInnen, also für viele AusdauersportlerInnen, glaube ich, aber gerade LäuferInnen und ihre Kohlenhydrate, also wir sind sehr eng miteinander. Wie schätzt du das ein? Würdest du sagen, man sollte gerade als Läuferin Kohlenhydrate schon als Basis für alles nehmen und dann darum herum aufbauen? Oder wie siehst du das?
Ja, also diese Kohlenhydrate meiden, da halte ich nichts von. Aber ich bin immer so, man sollte das so ein bisschen ganzheitlicher betrachten und Kohlenhydrate nicht nur so isoliert sehen, denn auch Gemüse enthält Kohlenhydrate. Also es ist jetzt nicht nur die Pasta, die Kohlenhydrate sind. Und dann auch einfach so ein bisschen gucken, dass mir meine Basis, also die mir Kohlenhydrate liefert, die sollte mir auch irgendwie noch Nährstoffe liefern. Also nicht nur einfach reine, in Anführungszeichen, Kohlenhydrate, sondern die sollten möglichst nährstoffreich sein. Und zum Beispiel Quinoa liefert mir sehr wertvolle Kohlenhydrate, gleichzeitig aber auch Protein und viele Mineralstoffe. Das wäre dann eher so eine Option, statt nur jetzt irgendwie eine Weizennudel zu nehmen mit Tomatensauce. Dann habe ich zwar eine große Menge an Kohlenhydraten gegessen, aber wenig Nährstoffe zu mir genommen. Und der Körper, der braucht quasi sein Triebmittel, also der braucht die Energiequelle, aber der braucht eben auch wahnsinnig viele Nährstoffe, damit wir langfristig unsere Leistung halten können und nicht nur kurzfristig ein bisschen Energie haben.
Ja. Ja, das ist ja irgendwie eh so ein springender Punkt, glaube ich, dass früher immer Kartoffeln, Reis und Nudeln hauptsächlich als Kohlenhydratquellen gesehen wurden, aber mittlerweile auch so Bulgur und Couscous und wie du angesprochen hast, Quinoa irgendwie auch in Deutschland angekommen sind. Würdest du dann, gibt es so für dich ein paar, also weiß ich nicht, deine Top 3 besten Kohlenhydratquellen, die du auch gerade SportlerInnen empfehlen würdest, statt vielleicht Kartoffeln, Reis und Nudeln?
Mhm. Buchweizen?
Mhm.
Auf jeden Fall. Süßkartoffel.
Mhm.
Und hier so ein Quinoa, sind so ranggleiche, ist halt regionaler.
Mhm.
Und auch für Sportler so interessant, weil es sehr eisenreich ist.
Okay.
Und wir ja Sportler häufig eine Eisenthematik haben.
Ja.
Deswegen so wertvoll. Wobei du eben Couscous und Bulgur erwähnt hast.
Ja.
Dazu muss man auch wissen, dass die in fast allen Fällen aus Weizen einfach nur bestehen. Also man denkt, es ist irgendwie was Gesundes, aber die Basis ist einfach Weizen, der in einer anderen Form daherkommt. Es gibt auch Couscous dann aus anderen Pflanzen, aber meistens, wenn man Couscous isst, isst man einfach Weizen.
Ach,
und das ist, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst.
Ja, stimmt allerdings. Man denkt schon, dass man zu dem Gesünderen greift, wenn man Couscous isst. Also ich fühle mich auch immer so, als ob ich dann irgendwie das Gesündere nehme, aber ist ja scheinbar nicht so.
Aber die Basis ist einfach Weizen. Vielleicht fühlt man sich auch so, wenn man dann irgendwie zu dem Couscous, meistens hat man ja irgendwie einen Couscous-Salat mit frischen Kräutern und Gurke und Tomate oder irgendwie eine Gemüsepfanne oder so dazu. Dann ist der Anteil an anderen Lebensmitteln nochmal höher, als wenn man jetzt irgendwie nur eine Portion Pasta mit ein bisschen Soße isst.
Ja.
Ja.
Okay, aber Süßkartoffel finde ich auch schon mal gut. Das mag ich auch sehr gerne. Gut, mit Hirse habe ich persönlich jetzt echt, habe ich jemals was mit Hirse gekocht? Weiß ich gar nicht. Muss ich, glaube ich, noch mal tiefer reinschauen in so Hirse-Rezepte.
Die ist auch ein bisschen geschmacklich nicht so der Favorit der meisten Menschen. Meine auch nicht, aber wenn man, ich weiß nicht, so vielleicht so ein indisches Kichererbsen-Curry oder so dazu hat, dann ist das andere so stark vom Geschmack, dass man die Hirse nicht mehr so stark schmeckt.
Mhm.
Und zum Beispiel bei der Süßkartoffel ist es dann auch so, die ist ja so stark orange, die liefert uns dann noch viel Provitamin A, was wir für unsere Augen und für die Muskeln noch brauchen. Also sozusagen immer gucken, was gibt mir meine Kohlenhydratquelle noch für einen anderen Benefit.
Okay. Mhm. Und Haferflocken ist ja auch so irgendwie, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch Superfood nennen kann, aber wird ja auch wird ganz, ganz viel auch empfohlen. Super viele Leute essen ja auch Haferflocken zum Frühstück. Du meintest ja auch, du hattest ein Müsli-Frühstück zumindest. Wie ist es? Sind Haferflocken besser geeignet zum Beispiel zum Frühstück als Brot? Ist das wirklich so? Oder ist das auch wieder so ein, weiß ich nicht, eigentlich nur ein Trend?
Auch da kann man so ein bisschen gucken, was man braucht. Manche mögen halt lieber ein Brot morgens zu essen. Also quasi mit einem was Herzhaftem zu starten. Dann würde ich auch nicht sagen, nee, du musst aber mit einem Müsli anfangen. Ich hatte gekeimten Hafer. Ja. Hafer ist sehr zinkreich, aber hat eben auch viel Phytinsäure, die man dann auch in den Haferflocken hat. Und deshalb, wenn ich meinen Hafer keime, habe ich wieder quasi die Phytinsäure nicht, die die Nährstoffaufnahme hemmt. Und ich komme besser an die Nährstoffe in dem Hafer selber ran, weil er ist sehr nährstoffreich. Aber es ist eben besser, wenn ich den in gekeimter Form esse. Also bei mir sind Haferflocken eher so das Lebensmittel, wenn ich keine Zeit hatte zu keimen oder mal nicht zu Hause war oder für unterwegs. Aber wenn ich die Möglichkeit habe und mein Frühstück möglichst nährstoffreich sein soll, dann wäre es eher eine gekeimter Buchweizen oder eben gekeimter Hafer statt den Haferflocken.
Okay, kann man sich ja mal so als Rule of Thumb merken. Mhm. Alles klar. Dann zu viertens, glaube ich, ich glaube, da gehen wir ins Kontroverse. Und zwar viertens ist mit tierischen Produkten ergänzen. Und da ist die Empfehlung, Milchprodukte täglich, Fisch ein- bis zweimal pro Woche. Und wenn Fleisch, also ist zumindest in Klammern, dann nicht mehr als 300 bis 600 Gramm pro Woche. Und Eier ab und zu. Was sagst du dazu?
Man muss sich ja mal überlegen, warum isst man das Tierische? Also wenn man sich jetzt überlegt, was für negative Effekte es hat, muss ich mir überlegen, warum würde ich dir sie dann überhaupt essen? Also wir sind ja cholesterinlastig und so weiter. Und dann gibt es bestimmte Nährstoffe, wo man sagt, okay, die bekomme ich sonst irgendwie nicht. Oder man denkt bei Milch immer, okay, ich brauche Milch, weil ich brauche Kalzium und Fisch brauche ich für Jod oder für Omega-3, je nachdem, was für ein Fisch das ist. Also ein Lachs für Omega-3 beispielsweise. Mittlerweile ist das meiste, was wir essen, ja auch sehr verzüchtet. Also es kommt alles aus Massentierhaltung, ob es jetzt Fleisch oder Fisch ist. Und man kann die Nährstoffe, die man bekommt aus den Tieren, auch anders decken. Weil alles andere außer irgendwie Nährstoffe hat jetzt irgendwie keinen. Also wenn man die Leute fragt, warum sollte man denn tierisches essen, ja, B12. B12 enthalten die Tiere aber auch nicht mehr, weil sie sind ja in Massentierhaltung. Also sie würden B12 enthalten, wenn die Tiere draußen grasen würden, weil es sind ja so Mikroorganismen auf dem Boden und die nehmen die dann auf und dann sind die im Fleisch enthalten, wenn wir das Fleisch dann essen beispielsweise. Jetzt in der Massentierhaltung werden die Tiere supplementiert mit B12, also die kriegen dann quasi ein Supplement ins Futter gemischt und dann essen wir das Tier als Mittelmann quasi, um dann an das B12 zu kommen. Ja. Wir können dann das B12 auch einfach selber supplementieren. Und auch Kalzium können wir anders decken, also wir brauchen jetzt keine Milch, sondern die ja bei sehr vielen zu Problemen führt, zu Unverträglichkeit. Man kennt das im Sport wirklich reihenweise, dass das zu Blähungen und Magenproblemen führt bei den Sportlern. Und wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, ich brauche Kalzium, dann schaue ich mir an, in welchen pflanzlichen Lebensmitteln ist Kalzium enthalten. Beispielsweise haben wir über Grünkohl gesprochen oder Sesam und Tahin enthalten viel Kalzium. Und dann würde ich das einfach häufiger in meine Ernährung einbauen, damit ich eben an genug Kalzium komme. Und dann sollte man ja Fleisch reduzieren. Das macht auch auf jeden Fall Sinn in jeglicher Form, ob es jetzt wegen Harnsäure ist oder Cholesterinwerten. Und ich glaube, es bringt uns halt nichts Positives, außer halt, dass wir B12 haben, was wir dann einfach wie auch die Tiere über ein Supplement halt zu uns nehmen würden. Und Eier ab und zu, die liefern uns Protein und Cholesterin, was wir nicht haben wollen. Und Protein kann man ohne Probleme auch pflanzlich decken.
Ja, ich glaube, was halt noch so als Vorteil gesehen wird für Leute, die jetzt tierische Produkte mehr konsumieren, ist, dass man halt einen relativ hohen Proteingehalt hat. Und ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, vielleicht kannst du uns da ja auch aufklären. Es wird ja auch manchmal gesagt, dass wir tierisches Protein besser aufnehmen können als pflanzliches. Was ist da dran?
Da spielt man so auf diese biologische Wertigkeit hin. Also da wird das Ei als Referenz genommen und man sagt dann, okay, bei den pflanzlichen Lebensmitteln ist es so, dass die limitierende Aminosäure, dass die deshalb nicht so hochwertig sind wie das tierische Protein. Dem kann ich aber begegnen, indem ich einfach mehrere pflanzliche Quellen kombiniere, wie zum Beispiel Reis und Bohnen. Da ergänzen sich die Aminosäurenprofile sehr gut. Und ich komme auf eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Und das muss ich auch nicht in einer Mahlzeit kombinieren, wenn ich jetzt sozusagen mich abwechslungsreich pflanzlich ernähre, also morgens vielleicht Hafer und Buchweizen hatte und dann mittags Reis und Salat und dann erst abends meine Kichererbsen und Bohnen in einem Curry beispielsweise esse, dann bin ich optimal auf meinen Proteinbedarf gekommen. Wenn ich jetzt sozusagen Kraftsportler bin und extreme Mengen brauche und da ist die Kaloriendichte bei tierischen Proteinen, bei tierischen Lebensmitteln auch einfach besser gegeben. Also man muss dann bei den pflanzlichen einfach mehr essen. Um drauf zu kommen. Aber das tierische Protein setzt sich ja auch aus Aminosäuren zusammen. Und alle essentiellen Aminosäuren werden nur und ausschließlich von Pflanzen produziert. Also das Tier kommt an sein Protein, indem es Pflanzen isst, beispielsweise eine Kuh, indem sie Gras frisst. Dadurch kommt sie an ihr Protein. Und wir Menschen bekommen auch alles Protein, was wir brauchen, pflanzlich sehr gut abgedeckt. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Keimen kommen, dann wird das Protein, das beispielsweise in einer Linse gespeichert ist, umgewandelt in freie Aminosäuren, die der Körper direkt verwerten kann. Also die beste Form, die hochwertigste Form des Proteins quasi. Da kommt das Tierische dann gar nicht dran. Es geht also nicht immer nur um die Quantität an Protein, sondern auch die Qualität. Und wenn ich dann freie Aminosäuren zu mir nehme, dann bin ich super abgedeckt und brauche dafür keine Tiere essen.
Mir ist aufgefallen, dass wir irgendwie das Wort Soja, dass das noch gar nicht gefallen ist. Also du hast jetzt schon viele Tipps gegeben für eine pflanzliche, auch proteinreiche Ernährung, aber irgendwie kamen wir noch gar nicht auf Soja. Spielt das jetzt zum Beispiel in deiner Ernährung, beziehungsweise in der, den du jetzt deinen KlientInnen empfiehlst, einfach keine große Rolle oder haben wir es jetzt einfach noch nicht aufgegriffen?
Wir haben es noch nicht aufgegriffen. Ich empfehle schon zum Beispiel Sojajoghurt. Soja ist eine sehr vielfältig einsetzbare Pflanze. Also man kann sehr viel aus ihr machen. Ich kann Milch, ich kann Joghurt, ich kann Fleischersatzprodukte draus machen. Und das Soja, was man als Veganer isst, kommt meistens aus Deutschland, Österreich, ja, ist Bio, hat also nichts mit diesem Soja, was man so in der Presse liest, das zerstört den Regenwald. Das ist Soja, was meistens dann in dem Tierfutter landet. Ja. Ich würde jetzt meine Ernährung nicht so aufbauen, dass ich nur Soja esse. Es ist eine Pflanze, die zieht sehr viele Nährstoffe aus dem Boden und ist dann auch sehr nährstoffreich, liefert uns wirklich viel Protein. Ich würde es versuchen, in fermentierter Form zu konsumieren, das heißt in Form von einem Sojajoghurt, besser als eine Sojamilch beispielsweise, dann kann der Körper es besser verwerten. Und wir haben noch ein paar positive Bakterien für den Darm dabei, also diese Probiotika, die man generell von einem Joghurt einfach kennt. Tofu ist auch eine super Option, um seine Mahlzeit noch ein bisschen proteinreicher zu gestalten. Oder man nimmt eben Tempeh, das ist so eine fermentierte Form der Sojabohne. Und auch die ist nochmal sozusagen bekömmlicher als jetzt der Tofu. Aber auch da haben wir Soja und ist für die Milchindustrie und Fleischindustrie, sage ich mal, eine nicht so gern gesehene Pflanze, aber ist aus meiner Sicht nicht so kritisch, wie sie manchmal dargestellt wird. Ja. Also ist schon eine Option. Man sollte als Veganer dann nicht auf einmal nur noch Sojaprodukte konsumieren, aber punktuell auf jeden Fall sehr sinnvoll.
Ja. Ja, es gibt ja irgendwie es gibt da zwei Punkte dazu. Also einmal wird gesagt, dass man generell nicht zu viel Soja konsumieren soll. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt die negativen Effekte wären. Aber das zweite ist ja auch, das glaube ich eher ein Mythos, dass das Östrogen irgendwie in der Sojamilch oder generell im Soja im menschlichen Körper dann nicht aufstaut, aber dass es auf jeden Fall zu
körperlichen Veränderungen, man sagt ja immer irgendwie so, ja genau, und Männer würden dann Brüste bekommen oder so. Ich habe es ausprobiert, sehr viel Soja gegessen, bei mir ist leider nichts passiert. Ich hätte mich gefreut darüber, aber ist nicht so. Und es ist ja auch so, dass tierische Milchprodukte wahnsinnig viel Östrogen enthalten und diese Phytoöstrogene, beispielsweise Bier auch. Es ist also nicht nur die Sojapflanze allein und die meisten würden jetzt nicht aufhören, Bier zu trinken wegen Östrogen. Und, deshalb, da braucht man sich keine Gedanken machen. Aber es ist immer wieder bei diesem, wie wir am Anfang gesagt haben, abwechslungsreich. Also wenn jetzt nur Sojaprodukte esse und sonst nichts anderes, dann würde ich es auch als kritisch ansehen. Aber wenn es sozusagen Bestandteil einer abwechslungsreich pflanzlichen Ernährung ist, dann auf jeden Fall eine gute Sache.
Okay. Ja, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen uns ein paar Tipps geben. Was sind denn noch andere gute Eiweißquellen und vielleicht auch recht günstige Eiweißquellen? Weil gerade bei zum Beispiel Ersatzprodukten, ne, die dann so auf Erbsenproteinbasis oder aus Mandelerzeugnissen sind, die sind ja immer relativ teuer, muss man ja schon dazu sagen. Aber vielleicht hast du da noch andere Tipps, wie man sich eiweißreich ernähren kann, auch als Pflanzenesserin.
Also Nüsse und Samen enthalten auch viel Eiweiß. Dadurch kann ich sozusagen, wenn ich jetzt mal irgendwie unterwegs nur einen Salat esse, den so ein bisschen aufpeppen oder morgens mein Müsli, dann habe ich sozusagen durch die Leinsamen oder Walnüsse noch ein bisschen extra gute Fette und Protein. Und ansonsten sind es natürlich die Hülsenfrüchte. Die sind auch nicht teuer. So ein Sack Linsen oder Kichererbsen oder Bohnen kostet wirklich nicht viel. Und dann schon wieder dieses blöde Thema Keimen. Aber wenn ich die dann einweiche, dann braucht man die nicht so lange zu kochen. Und die sind sehr nährstoffreich. Also sie bringen mir nicht nur das Protein, sondern eben noch zusätzlich Nährstoffe wie Eisen und Zink, die ich ja auch auf jeden Fall brauche, sind super. Die sollten auch täglich eingebaut werden. Also ich sollte täglich irgendeine Form von Hülsenfrüchten, ob jetzt Kichererbsen, Bohnen, Linsen. Es gibt ja auch wahnsinnig viele verschiedene Linsenbohnen, diese schwarzen Beluga-Linsen, stimmt, rote Linsen, aus denen ich irgendwie einen Dal machen kann, grüne Linsen, Tellerlinsen, braune Linsen. Das ist ja die Vielfalt sehr groß, was ich dann auch daraus machen kann, damit ich nicht immer das gleiche Gericht esse. Erbsen kann man auch einbauen, auch proteinreich. Brokkoli, auch Gemüse enthält Protein. Ja, da und dann Tofu ist auch nicht teuer. Ja. Dann hat man da mal eine andere Form vom Kauen als jetzt nur immer die Hülsenfrüchte, Tofu, Tempeh. Tempeh ist im Bioladen zum Beispiel sehr teuer, aber die Asiaten machen das schon seit Tausenden von Jahren. Einfach im Asialaden kann man ein großes Stück Tempeh kaufen. Das ist dann nicht mehr so teuer. Ja. Das kann man dann schön in der Pfanne anbraten. Geht ganz schnell.
Ja. Sowieso, glaube ich, so ein kleiner Pro-Tipp, mal im Asialaden zu gucken, weil es da sehr, sehr viele vegane Produkte tatsächlich gibt, weil die einfach auch viel mehr mit Soja arbeiten und das einfach schon viel mehr Teil der Ernährung ist, ohne dass es jetzt auch als veganes Produkt unbedingt, also separat der Ernährung gesehen wird, sondern es ist einfach Teil der Ernährung. Und da findet man manchmal erstaunlich viele sojahaltige Produkte, finde ich super spannend immer im Asialaden.
Das stimmt. Und die haben auch viel früher schon so Buletten angefangen aus pflanzlichen und Getreidebrei und sowas zu machen, bevor das überhaupt aus Fleisch gemacht wurde.
Ja, spannend. Ja. Wie sieht's eigentlich mit der Regenerationszeit von SportlerInnen aus? Jetzt gerade beim Thema Proteine, weil wir gerade über tierische Produkte geredet haben. Wenn wir die weglassen, es gibt so diesen Claim, dass sich die Leistung und die Regenerationsfähigkeit verbessern können, wenn wir tierische Produkte aus der Ernährung rauslassen. Wie ist das? Welche Erfahrung hast du da so gemacht? Ich meine, du arbeitest ja mit SportlerInnen zusammen. Kannst du das bestätigen?
Ja, also durch die Bank weg. Ich glaube, ich habe keinen Sportler betreut oder gehört, der die Ernährung umgestellt hat, der das nicht gesagt hat. Also die Muskeln, dass die nicht mehr so schnell zumachen, dass die Regenerationszeit deutlich verkürzt wird und man dann auch häufiger und härter trainieren kann. Ich glaube, da soll noch jemand mal mir unterkommen, der irgendwie das Gegenteil behauptet. Also bis jetzt echt von allen gehört, dass die da sehr positive Erfahrungen mitgemacht haben.
Ja.
Das ist so das Erste, was man eigentlich hört. Auch relativ schnell, ich würde mal sagen, nach 2 Wochen.
Okay.
Ist das so das Erste, was Sportler berichten, dass die Regenerationszeit kürzer wird, dass man insgesamt so ein besseres Körpergefühl dadurch auch entwickelt. Die Haut wird bei den meisten besser, so als anderer Nebeneffekt klarer, vor allem wenn man Milchprodukte mal weglässt. Aber so das mit der Regeneration ist, ist das Erste, was man hört.
Hm, ja. Okay, spannend. Ist natürlich dann ein kleiner Anreiz, es zumindest mal auszuprobieren. Selbst wenn es dann nicht was für einen ist, ich bin immer für Ausprobieren. Also.
Ich auch, ja, weil man weiß ja nicht, wenn man es nicht probiert, ob es nicht besser wird.
Genau, ja. Aber man müsste es dann mindestens 2 Wochen durchziehen. Das ist ja schon mal ein gutes, ja, ein guter Zeitrahmen. Ne?
Ja, und natürlich, wer sich schlecht ernährt, der wird schneller und stärker positive Effekte spüren als jetzt jemand, der eh schon Milchprodukte meidet und nur einmal die Woche Fleisch isst oder so. Stimmt. Der wird jetzt nicht einen Riesenunterschied dann spüren innerhalb von 2 Wochen. Ja.
Klar.
Ja.
Okay, dann lass uns mal noch weitergehen, damit wir hier auch durch alle Punkte kommen. Fünftens sind die gesundheitsfördernde Fette aus Pflanzen. Also man soll ja Fette aus Pflanzen bevorzugen. Da ist mir gleich als erste Frage eingefallen, ist dann Margarine gesünder als Butter?
Ich würde beides nicht konsumieren und beides auch nicht empfehlen. Man hat dann gehärtete Fette. Tierische Fette meiden, ja. Und bei den pflanzlichen so ein bisschen gucken, dass ich auf ein gutes Omega-3-zu-6-Verhältnis komme. Denn wir wollen unsere Entzündungswerte im Körper ja gering halten und das fördern wir durch Omega-3-haltige Quellen. Da kommen wir wieder zu den Leinsamen, also das Nonplusultra. Walnüsse sind eine gute Quelle, Chiasamen sind auch Omega-3-reich. Und dann haben wir nicht so viele pflanzliche Quellen mehr. Deshalb gucken, dass ich das täglich implementiere und dann so Sachen wie Sonnenblumenöl und Margarine eher meide.
Okay.
Welches, weil die stark Omega-6-lastig sind.
Verstehe. Und welches Öl ist dann deiner Meinung nach das gesündeste?
Also ich würde auch Öle nicht jetzt in großen Mengen konsumieren, weil es ist auch ein denaturiertes Produkt. Also ich presse dann ja quasi eine Olive aus, um nur an das Öl zu kommen und den Rest tue ich irgendwie weg. Also die Olive im Ganzen wäre sinnvoller, aber zum Beispiel ein Olivenöl für einen Salat oder ein Leinöl für einen Salat. Das sind aber Öle, die man nicht erhitzen sollte. Also vor allem ein kaltgepresstes Olivenöl eher für einen Salat benutzen und jetzt nicht super heiß machen. Also man kann es zum Dünsten nehmen, aber sonst kein kaltgepresstes Öl super heiß erhitzen.
Okay.
Und auch kein Leinöl zum Beispiel zum Kochen verwenden.
Womit würdest du denn braten oder brätst du überhaupt nicht?
Ich brate kaum. Ich würde dann eher, man kann auch, es gibt extra so Bratolivenöl, was man nehmen kann. Es gibt auch so High Oleg Sonnenblumenöl, was so eine andere Form, was nicht so stark Omega-6-lastig ist. Und ansonsten eher so ein bisschen Olivenöl, aber ich brate selten, ich dünste eher so ein bisschen.
Ja, das wird auch gleich noch ein Punkt sein bei 8. <Okay. lacht> Aber heißt das dann irgendwie schon, dass Öl ungesund ist?
Nein, es ist aber nichts, was man in großen Mengen konsumieren sollte. Mhm. Okay. Es ist, also in großen Mengen würde ich schon sagen, dass es nicht gesund ist.
Ja, verstehe.
Ja.
Naja gut, manchmal ist es auch immer, also eine Balance.
Vor allem, weil wir so versteckt so viel davon. Also wenn man Fertigprodukte, hat man viel Öl meistens drin. Wenn man jetzt irgendwie essen geht, hat man viel Öl meistens, wenn man irgendwie eine Pommes bestellt oder so. Oder Chips essen würde, dann ist es immer so, es kommt einem nicht so vor, aber man füttert dann auch immer so schnell irgendwie seine Omega-6-Fette und kommt nicht so dann auf seinen Omega-3-Level, um das Ganze auszugleichen. Mhm. Deshalb eher auf jeden Fall maßvoll konsumieren Öle.
Ja, alles in Maßen immer, ne?
Ja.
Okay.
Nur nicht die Kräuter.
Ja, stimmt. Die Wildkräuter nicht. Sechstens ist, glaube ich, auch so ähnliches Plädoyer. Und zwar steht da Zucker und Salz einsparen. Ja, das sind wahrscheinlich auch so alles in Maßen.
Ja, also Zucker, so Industriezucker würde ich versuchen zu meiden. Ich würde dann eher zu so Sachen wie Ahornsirup oder Kokosblütenzucker oder im besten Fall einfach Datteln zum Süßen verwenden. Die sind auch eine super Energiequelle vorm Sport. So eine Dattel oder ein Dattelgel sich draus machen, hat ein gutes Glucose-zu-Fructose-Verhältnis beispielsweise. Da ist Agavendicksaft jetzt nicht so die Number One, aber es ist auch was ich eher in Maßen alles konsumieren würde, genauso wie beim Salz. Da ist ein guter Tipp, das Essen ganz am Ende zu salzen, weil sonst, wenn ich während des Kochens salze, geht viel verloren und ich brauche deutlich mehr Salz.
Ah.
Und das, genau, also am Ende salzen und das Speisesalz, was die meisten zu Hause haben, gegen Steinsalz oder Meersalz ersetzen. Aber Steinsalz ist nochmal deutlich besser, denn dieses Kochsalz ist Natriumchlorid, hat nur noch zwei chemische Verbindung und Stein, wenn es aus dem Salz, wenn es aus dem Stein kommt, hat 84 Elemente. Da ist alles Mögliche drin: Gold, Mangan, Kupfer, alles, was wir so brauchen, auch alles, was wir so ausschwitzen würden, ist deutlich nährstoffreicher. Also wenn man das nächste Mal einkaufen geht, selbst beim Rewe, bekommt man so ein Himalaya-Salz, das ist beispielsweise ein Steinsalz. Sowas würde ich ersetzen.
Mhm, okay.
Als Tipp.
Ja. Ja, und dass man mit Datteln süßen soll, das hatte ich auch schon vorher mal gehört. Ist auf jeden Fall gut, dass du das nochmal aufgreifst. Wie stehst du dann eigentlich zu sowas wie Cheat Days, also an Tagen, wo man dann alles essen darf? Also zum Beispiel auch Süßkram. Sind die sinnvoll oder eher nicht?
Ich würde nicht im Alltag sozusagen das so einschränken, dass ich dann irgendwann irgendwie so Bock auf Cheat Days habe. Ich würde einfach mal überlegen, okay, es ist jetzt nichts super gesundes, man kann das mal machen. Vielleicht würde man sich auch eher vor einem Wettkampf oder so ein bisschen zusammenreißen und hinterher dann sowas essen. Das ist auch alles jetzt irgendwie nicht, das ist kein Weltuntergang. Okay. Ich würde mir, glaube ich, aber nicht irgendwie einen Tag nehmen, wo ich dann nur in Anführungszeichen Schrott in mich rein esse, sondern wenn ich ein bisschen drauf Lust habe, dann maßvoll auch mal irgendwie Schokolade und dann auch einfach gucken, wenn ich so Süßkram esse, eine gute Wahl zu nehmen. Also es gibt ja auch Schokolade, die wie Milchschokolade schmeckt, sowieso vegan ist, aber dann eine, die zum Beispiel mit Kokosblütenzucker gesüßt ist. Dann habe ich nicht den Industriezucker. Der Kokosblütenzucker lässt meinen Blutspiegel nicht so krass ansteigen und wieder abfallen, sondern ist so ein bisschen maßvoller. Befriedigt aber genauso. Und dann auch bei, wenn man jetzt irgendwie Bock auf Chips hat, dann irgendwie gucken nach der Zutatenliste, dass es nicht irgendwie die schlechtesten sind. Dass es vielleicht Meersalz ist. Nicht super fettig. Also man kann sich ja auch den Anteil an Fett dann anschauen und das so ein bisschen regeln.
Okay, ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn.
Und sich auch nicht dann irgendwie zu sehr einen Kopf machen, wenn man irgendwie mal einen Burger oder so gegessen hat. Solange er vegan war, einen riesen Kopf machen, am nächsten Tag einfach wieder gesünder essen.
Ja, das sehe ich auch so, dass man nicht dann irgendwie danach noch diese Regrets haben sollte, so diese Reue. Weil wenn man es gegessen hat, dann ist es ja schon.
Ja, weil die Psyche spielt ja auch sehr stark auf unser Körpergefühl ein, deshalb nicht das genießen dann, wenn man das isst und dann auch hinterher keine Gedanken machen, sondern einfach ein paar Kräuter essen. Ja.
Kräuter nachspülen.
Ja, genau. Ich mache das tatsächlich so, wenn ich irgendwie ungesund gegessen habe oder ich war essen und ich hatte Lust auf sowas, dann würde ich zu Hause, um das ein bisschen zu neutralisieren, ein paar Kräuter essen, ein bisschen Omega-3 zu supplementieren, um wirklich wieder auf ein gutes Verhältnis zu kommen, weil es ist einfach ein wichtiges Thema im Sport, Entzündungswerte, aber auch später für so kognitive Fähigkeiten. Mhm. Und dann ist auch alles wieder gut.
Spannend. Okay. Ja. Dann siebtens, ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, 1,5 Liter Wasser am Tag trinken. Also das ist ja bei SportlerInnen wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher, aber allgemein ist das eine
allgemein wichtig,
genau,
genug zu trinken und Wasser zu trinken und nicht irgendwelche anderen Getränke.
Genau, genau, keine Softdrinks und so. Aber ich glaube, da stimmen wir dann wahrscheinlich alle zu.
Ja.
Ja. Okay, und achtens ist vielleicht noch interessant, schonend zubereiten. Und das hattest du auch schon vorhin erwähnt, dass du selber sehr wenig oder fast gar nicht brätst. Was versteht man eigentlich unter schonender Zubereitung? Ist das dann garen oder dämpfen?
Genau, garen, dämpfen, dünsten, nicht zu heiß braten, nicht frittieren, um quasi einfach möglichst viel Nährstoffe noch aus seinen Lebensmitteln zu bekommen. Mhm. Würde ich auch mitgehen.
Ja, genau.
Was der Vorteil? Dass man einfach nicht, also es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie mein Gemüse in Wasser koche und dann das Kochwasser wegwerfe, dann sind viele der Nährstoffe in das Wasser gegangen. Wenn ich die jetzt schonend gedünstet hätte, dann wären die Nährstoffe noch in meinem Essen drin geblieben. Und ich hätte sozusagen nicht mit dem Wasser dann weggekippt.
Mhm. Das heißt, dein Gemüse zum Beispiel, das dünstest du dann auch eher oder garst es?
Genau. Ich dünste das dann einfach mit wenig Flüssigkeit oder halt gleich in einer Mahlzeit, wo alles zusammenkommt. Ich bin ein Riesenfan von ganz einfach und One-Pot-Gerichten. Zum Beispiel, wenn man einen Gemüseeintopf kocht, dann bleibt ja alles in dem Topf, alles ein Topf, alles rein zusammen.
Ja, stimmt.
Sie noch mit rein, fertig, kann man mehrere Tage essen. Ja. Ist einfach, ja. Also sowas ist es dann bei mir. Mhm. Dann bleibt sozusagen, die Nährstoffe bleiben dann alle in dem einfach drin oder in dem Sud, den man ja dann mit isst. Oder wenn man dünstet, halt jetzt irgendwie nicht super heiß in Fettbraten, sondern eher ja. auf einer geringeren Hitze mit wenig Öl.
Ja, gut, dass Frittieren nicht gut ist, das dachten wir uns wahrscheinlich schon alle. Aber ich glaube, man kann dämpfen.
Auch wenn frittierte Sachen den meisten Menschen sehr gut schmecken.
Auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, man kann garen und dämpfen schon mehr in den Alltag integrieren, als man vielleicht denkt. Weil ich greife auch meistens einfach zum Braten. Also ich, das ist auch so meine Number One, glaube ich, in der Zubereitungsart. Ich glaube, das könnte ich auf jeden Fall ein bisschen zurückfahren, weil dünsten ja jetzt auch nicht unbedingt.
Genau, macht man einfach einen Deckel
genau,
drauf.
Genau, ist ja der einzige
Pfanne
Unterschied. So
genau, ja.
Okay, dann Punkt 9 ist das achtsame Essen. Also man soll sich eine Pause nehmen zum Essen, steht da explizit drin. Ist das so, dass wir Nahrung effektiver aufnehmen können, wenn wir achtsam essen? Oder ist das eigentlich eher für die Psyche?
Ist es tatsächlich so. Und das Kauen spielt die Hauptrolle dabei. Wir sollten also wirklich, wenn wir essen, unsere Nahrung gut kauen, denn die Verdauung beginnt im Mund und dann, wenn ich das schlucke und dann kommt es da unten an, dann weiß mein Verdauungssystem schon, was es gleich zu tun hat. Das kann die richtigen Säuren, Magensäuren bereitstellen, dann geht das alles deutlich einfacher und wir können die Nährstoffe aus der Nahrung dann auch besser aufnehmen. Deshalb achtsam, also man sollte sich schon Zeit dafür nehmen, denn wenn man jetzt irgendwie dabei irgendwas anderes macht, dann schluckt man die Nahrung häufig einfach ungekaut runter, das muss ja schnell gehen.
Ja, leider.
Und ist dann an die Nährstoffe auch einfach nicht so gut rangekommen, es ist nicht vorverdaut unten angekommen, das heißt, die Verdauung ist deutlich schwieriger, auch das wollen wir eigentlich für Sport und Regeneration vermeiden, deshalb achtsam essen auf jeden Fall und gut kauen.
Okay. Gut, das hat dann auf jeden Fall den, also kein Mythos, aber das hat es ja dann bestätigt, diese Regel, dass achtsam nicht nur für die Psyche ist, sondern auch für den Rest scheinbar. Spannend auf jeden Fall. Und zehntens, das ist, glaube ich, auch sehr selbsterklärend, das machen wir eigentlich hoffentlich schon, weil es ist ja ein Laufpodcast, in Bewegung bleiben und auf das Gewicht achten. Also es geht hauptsächlich darum, dass man sich mehr nebenbei bewegen soll, dass Ernährung und Bewegung immer Hand in Hand gehen. Ich nehme mal an, da gehst du auch d'accord mit.
Auf jeden Fall und auch nach dem Essen sehr sinnvoll. Also wenn ich sozusagen gerade gegessen habe, würde mir ein kleiner Spaziergang oder ein bisschen Betätigung der Muskeln, kein Sport, gut tun, um auch einfach den Blutzuckerspiegel ausgeglichener zu halten, dass es nicht hoch und runter geht. Sehr sinnvoll, um nicht diese Glukose-Spikes zu haben, sich dann moderat zu bewegen nach dem Essen. Und bewegen sollten wir uns ja alle ausreichend im Alltag.
Ja. Also nicht ruhen, sondern 1000 Schritte tun sozusagen.
Tun, genau.
Ja, okay. Ja, dann sind wir die Liste eigentlich schon durchgegangen. Danke, dass du bei mir geblieben bist und die dein Input uns dazu gegeben hast. Ich habe vielleicht noch so als Fazit ein, zwei Fragen. Und zwar, das ist jetzt noch nicht so ganz aufgekommen, hast du vielleicht noch so, weiß ich nicht, Top 3 oder so Lebensmittel, die du selber als unverzichtbar empfindest, die du auch zum Beispiel deinen SportlerInnen empfehlen würdest jederzeit, die irgendwie vielleicht so ein Gamechanger oder so für dich waren. Also Wildkräuter ist, glaube ich, eines davon.
Leinsamen, damit man für Omega-3 bekommt. Und Buchweizen, also wir hatten eigentlich alles schon genannt.
Also die drei Sachen könnte man mal anfangen, ein bisschen mehr in die Ernährung zu integrieren.
Ja.
Okay.
Und wenn keine Wildkräuter, dann Küchenkräuter, die man ja auch im Supermarkt einfach kaufen kann.
Das stimmt. Die sind ja sehr, sehr zugänglich. Ja. Die kriegt man auch überall. Ja.
Ja.
Und hast du vielleicht auch noch so die eine, ich weiß, es ist immer schwer, sich auf eine Sache festzulegen, aber so Leute wollen halt immer die eine Sache wissen, ne? Hast du vielleicht so die eine Recovery-Mahlzeit nach dem Sport, also jetzt gerade im Bereich Ausdauer, die du als sinnvoll erachtest, die du empfehlen würdest?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Basis macht's, also die Ernährung wirklich so auszurichten. Denn wenn ich mich sonst irgendwie nicht so sinnvoll ernähre, dann wird mir auch die eine Recovery-Mahlzeit nach dem Sport nicht wirklich helfen. Und man kann schnell irgendwie Kohlenhydrate zuführen von einer Banane, wie du es gesagt hast, oder eine Dattel oder so, und sich dann eine wirklich ausgewogene Bowl zum Beispiel machen mit Grünzeug, mit einer guten Kohlenhydratquelle wie Quinoa oder Süßkartoffel, dann und ein paar Hülsenfrüchten, Linsen. Also ist alles kein Hexenwerk, wir haben alles schon quasi erwähnt. Das ist die Basis, die Foundation macht.
Okay. Ja, cool. Das war auf jeden Fall ein super aufschlussreiches Gespräch. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ja, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch dein Know-how, das du heute mit uns geteilt hast.
Nichts zu danken. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und ein bisschen was zu teilen.
Das war auf jeden Fall eine Menge. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Verrat denen doch gerne noch zum Abschluss, wo sie dich finden können.
Also klassisch auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook und sonst auch auf meiner Website. Da gibt es auch nochmal so Anleitungsvideos zum Keimen, falls jetzt jemand gesagt hat, ja, wie soll das eigentlich gehen? Da kann man mich auch kontaktieren. Es gibt auch so einen Online-Kurs für Dummies in Anführungszeichen, so zum Einstieg in die vegane Sporternährung.
Perfekt, ja, das findet ihr, liebe ZuhörerInnen, wie immer in den Shownotes. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Ich persönlich werde mir auch mal anschauen, wie das Keimen funktioniert. Ich bin ein bisschen angefixt. Ja, und das war's eigentlich auch schon von uns. Ich hoffe, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen. Und wenn dem so ist, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns immer. Ja, und wir freuen uns auch über Feedback oder Fragen auf Instagram unter achilles.running. Und ansonsten heißt es wie immer, bis bald, bleibt gesund und keep on running.